Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Erfolg ist kein Glück, deinem Podcast für Zeitmanagement und Persönlichkeitsentwicklung. Und heute starten wir mit einem Thema, auf das viele von euch gewartet haben. Mein Dankeschön für über 1000 5-Sterne-Bewertungen auf Spotify. Falls du noch keine 5-Sterne-Bewertung gemacht haben solltest, kannst du das ja jetzt gerne im Anschluss nachholen bei Spotify, bei Apple Podcasts oder auf der von dir gewählten Plattform. Und es geht um ein Thema, das dich als Unternehmer, Investor oder Selbstständiger enorm entlasten kann und das gleichzeitig dein Business auf das nächste Level hebt. Virtuelle Assistenten. Und es wird eine kleine Serie dazu geben. Es werden mindestens 4 Teile, vielleicht auch mehr. Es hängt ein bisschen an eurer Mitarbeit und wie sich die Serie entwickeln wird. Also schon mal vorab, wenn dich spezielle Bereiche interessieren, wenn du Rückfragen hast, teile sie mir gerne mit hier direkt bei Spotify unter dem Podcast oder auf Instagram. Und ich werde es dann in die nächsten Teile gerne mit einarbeiten oder aus allen euren Fragen gerne noch einen 5. Teil machen. Also an dieser Stelle nochmal Dankeschön für die 1000 Bewertungen und hier mein Dankeschön an euch. Vielleicht kennst du ja folgende Situation. Du sitzt abends noch im Büro oder am Laptop. Dein Tag war schon voll mit Meetings, Verhandlungen, vielleicht sogar Besichtigungen. Aber anstatt den Abend zu genießen, sitzt du jetzt immer noch vor deinem E-Mail-Postfach, planst Social-Media-Posts, buchst Flüge oder sortierst Rechnungen. Und innerlich denkst du, eigentlich sollte ich mich um die großen Themen kümmern, um Wachstum, um Strategie, um neue Projekte. Und stattdessen hänge ich hier im Kleinkram fest. Und genau hier kommen virtuelle Assistenten ins Spiel. Denn eine Sache, die ich hatte, als ich an dieser Stelle stand, war, okay, ich brauche Mitarbeiter. Wenn ich Mitarbeiter brauche, brauche ich ein großes Büro. Ich brauche viele Schreibtische, ich brauche Arbeitsmaterialien. Ich brauche Ersatz für Mitarbeiter, wenn sie im Urlaub sind. Oder auch mal krank werden. Und dann die ganzen persönlichen Herausforderungen, die die Mitarbeiter mitbringen. Und das wollte ich alles nicht. Denn das kannte ich bereits aus dem Konzern. Und das wollte ich nicht nachbauen. Trotzdem ist es natürlich so, du musst, und auch ich wollte damals, nicht alles selber machen. Und im Gegenteil, wenn du versuchst, alles selber zu machen, dann wirst du dich irgendwann komplett verzetteln. Ein virtueller Assistent ist jemand, der dir die Aufgaben abnimmt, die zwar wichtig, aber nicht von dir persönlich erledigt werden müssen. Und das Spannende daran, dieser Mitarbeiter muss eben nicht im Büro nebenan sitzen. Er oder sie kann theoretisch am anderen Ende der Welt sein und trotzdem genauso effektiv arbeiten, als säße er direkt in deinem Team. Ein virtueller Assistent ist also kein Computerbot oder ähnliches, das einfach mal zur Klarstellung, weil ich die Frage auch immer wieder bekomme, sondern es handelt sich hier in erster Linie um Mitarbeiter in Fleisch und Blut, die aber im Homeoffice sitzen. Kleine Anmerkung, natürlich in Zeiten der KI und Agents und was alles noch auf uns zukommt, kann so ein virtueller Mitarbeiter heute eingeschränkt und in Zukunft wahrscheinlich auch sehr stark natürlich auch technischer Natur sein. Aber in dieser Folge wirst du jetzt erstmal erfahren, also was genau sind eigentlich virtuelle Assistenzen, welche unterschiedlichen Typen gibt es von virtuellen Assistenzen, wie du sie bezahlst, was sie also kosten und wie du vielleicht durch Geoarbitrage enorme Kostenvorteile nutzen kannst. Und da behandeln wir natürlich auch, warum das trotzdem fair ist, wenn man es fair gestaltet. Und auch welche Vor- und Nachteile diese Zusammenarbeit mit ortsunabhängigen Mitarbeitern im Vergleich zu klassischen Angestellten hat. Und am Ende dieser Folge hast du auf jeden Fall schon mal ein klares Bild davon, ob und wie virtuelle Assistenten in deinem Business Sinn machen und welche ersten Schritte du gehen solltest, bevor wir dann in Folge 2 tiefer eintauchen. Also, lass uns einsteigen. Wenn wir über virtuelle Assistenten sprechen, dann meinen viele zunächst, naja, irgendjemand, der irgendwo auf der Welt günstig arbeitet. Wenig qualifiziert, weil als in der Gastronomie hat es nicht mehr geklappt. Das ist jetzt nicht despektierlich gemeint. Also bleibe ich jetzt mal zu Hause und mache virtuelle Assistenz. Das ist wirklich das, was ich oft auch von meinen Teilnehmern höre, wenn ich über virtuelle Assistenzen spreche. Dass die denken, es sind mehr oder weniger Leute, die auf allen Ebenen des Lebens gescheitert sind und jetzt bleiben sie halt zu Hause und bieten von da irgendwelche Dienstleistungen an. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist ein gefährlicher Denkfehler. Richtig ist, ein virtueller Assistent, kurz VA, ist in erster Linie ein Mitarbeiter, der ortsunabhängig arbeitet. Also das kann bedeuten, dass er am anderen Ende der Welt sitzt. Es kann aber genauso gut sein, dass er zwei Straßen weiter in deiner Stadt lebt oder fünf Straßen weiter in dem Café jeden Tag sitzt und seine Arbeit erledigt und einfach nur nicht täglich ins Büro kommt. Es kann natürlich auch bedeuten, dass diejenige auf Bali sitzt mit den Füßen im Pool und den Laptop auf den Knien und der Sonne im Gesicht. Ja, auch das kann sein. Das Entscheidende ist, die Arbeit findet remote statt. Also Kommunikation läuft digital, Aufgaben werden digital übergeben und Ergebnisse werden digital geliefert. Und jetzt erstmal ganz wichtig für das Verständnis für die Arbeit mit VAs ist die Unterscheidung zwischen zwei Typen von VAs. Denn hier passieren die ersten Fehler und leider auch die ersten Enttäuschungen. Es gibt Experten und es gibt Generalisten. Experten sind hochqualifizierte Fachkräfte. Das sind Entwickler, Designer, Übersetzer, Buchhalter und sie arbeiten meist projektbezogen. Es gibt in der Regel ein klares Anfangs- und ein klares Enddatum und du beauftragst sie für ein konkretes Ergebnis. In der Buchhaltung zum Beispiel kann das durchaus auch wiederkehrend sein, aber es ist eigentlich immer abgeschlossen in Monaten und Jahren. Sie bringen dabei sehr seltene, hochqualifizierte Skills mit, die du selber nicht hast. Und deshalb sind sie teurer. Trotzdem sind sie extrem wertvoll, weil sie dir die Ergebnisse liefern, die du ohne sie nicht schaffen würdest. Also Beispiel, du brauchst eine neue Website. Du kannst dich jetzt selber einarbeiten, ja, HTML, CSS, WordPress und Wochen damit verbringen. Habe ich alles schon für dich ausprobiert. Ich will niemandem zu nahe treten. Das Ergebnis war nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Oder du beauftragst einen VA, der Webdesign kann und ersetzt in ein paar Tagen um, während du dich auf dein Kerngeschäft konzentrierst. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Generalisten. Generalisten übernehmen wiederkehrende Aufgaben. Sie müssen keine ganz besonderen Vorkenntnisse haben. Wichtig ist nur, dass du die Aufgabe selber kennst und ihnen beibringen kannst. Es können zum Beispiel Tätigkeiten sein wie E-Mails sortieren, Termine koordinieren, Daten pflegen, Recherchen durchführen und ähnliches. Der große Vorteil: einmal angelernt, können Generalisten dir dauerhaft Zeit freischaufeln. Also, Merksatz für dich, kennst du ja schon aus meinem Podcast, immer die einfachen Sätze zum Merken. Experten kaufst du ein, Generalisten baust du dir auf. Und warum ist diese Unterscheidung, gerade jetzt zu Beginn unserer Podcast-Serie, so wichtig? Viele Unternehmer machen den Fehler, dass sie einen Generalisten wie einen Experten behandeln oder umgekehrt. Und wenn du versuchst, einem Generalisten hochspezialisierte Aufgaben zu geben, dann wirst du enttäuscht sein. Jemand, der alles Mögliche für dich erledigt und dem sagst du, weißt du was, bau mir doch eben auch nochmal diese Webseite. Das wird wahrscheinlich ähnlich ausgehen, als wenn du es selber machen würdest. Wenn du aber auf der anderen Seite auch einen teuren Experten für simple Routineaufgaben bezahlst, dann wird er das vielleicht gut hinbekommen, du verbrennst aber Geld. Die Kunst ist also, die richtigen Aufgaben dem richtigen Typ VA zu geben. So holst du dir maximale Entlastung und gleichzeitig die beste Qualität in dein Team. Ich schildere dir mal einen ganz persönlichen Aha-Moment. Ich erinnere mich noch sehr gut an meine ersten Erfahrungen mit virtuellen Assistenzen vor über 10 Jahren, inspiriert aus dem Buch und von dem Buch Die 4-Stunden-Woche von Timothy Ferris. Die Amerikaner sind uns da ein Stück weit voraus. Die können das schon viel, viel länger mit den VAs. Und zu dem Zeitpunkt gab es tatsächlich relativ wenige Plattformen und es war wirklich herausfordernd, VAs zu finden, geschweige denn, sich irgendwo anzulesen oder wie in diesem Podcast anzuhören. Wie gehe ich denn mit denen um? Wie finde ich denn die passenden? Was gebe ich denen für Aufgaben? Und so habe ich schließlich jemanden gefunden, der im Nachhinein ein Generalist war. Und er hat ein paar Aufgaben für mich erledigt und dann habe ich gedacht, gut, der kann ja noch mehr und habe darum gebeten, ein relativ komplexes Finanzmodell in Excel zu erstellen. Und das Ergebnis entsprach, vorsichtig gesagt, nicht meiner Erwartungshaltung. Und im Nachhinein völlig logisch, denn das war eine Expertenaufgabe. Aber bei Routineaufgaben wie E-Mails sortieren oder Immobilienexposés in eine Tabelle eintragen, da war der gleiche Mitarbeiter unschlagbar. Und seitdem habe ich verstanden, nicht jeder VA ist für jede Aufgabe gemacht. Der Fehler liegt aber eigentlich nie beim VA, sondern immer bei dir und wie du mit ihnen umgehst und die Auswahl triffst. Also, kurzes Zwischenfazit zu diesem Teil. Virtuelle Assistenzen sind also nicht einfach billige Arbeitskräfte, sondern strategische Hebel, die dir helfen können, wenn du sie richtig einsetzt. Experten liefern dir spezielles Know-how, Generalisten nehmen dir die wiederkehrenden, nervigen Aufgaben ab. Und das Beste? Beide arbeiten ortsunabhängig. Du kannst also auf Talente weltweit zugreifen. Kommen wir mal zu den Kosten. Einer der größten Vorteile bei den virtuellen Assistenten ist nämlich, dass sie eben, wie eben schon gesagt, überall auf der Welt sitzen. Das heißt, du kannst theoretisch die Unterschiede in den weltweiten Lohnniveaus und Lebenshaltungskosten für dich nutzen. Und wir kommen gleich auf die Fairness und inwiefern wir das wirklich tun sollten. Aber jetzt möchte ich erstmal für das Verständnis ein paar Fakten dazu geben. Was bedeutet das jetzt konkret? In Deutschland liegt das Durchschnittseinkommen bei rund 3.200, vielleicht auch 3.500 Euro pro Monat. Auf den Philippinen liegt das Durchschnittseinkommen bei umgerechnet etwa 270 Euro pro Monat. In Indien 134 Euro, in Madagaskar 30 Euro. Das sind gewaltige Unterschiede und genau hier setzt Geo-Arbitrage an. Du kannst natürlich einen extrem qualifizierten VA in Deutschland finden und ich komme gleich auch auf die Kosten der einzelnen Optionen. Du kannst ihn vielleicht aber auch, natürlich nicht in deutscher Sprache, auf den Philippinen finden und kannst ihn für einen Bruchteil der deutschen Vergütung beschäftigen und trotzdem unterstrich ein faires, attraktives Gehalt zahlen, das in seinem Land wiederum weit über dem Durchschnitt liegt. Und lass uns mal kurz, bevor da zu viele Gedanken drüber gemacht werden, auf das Thema Fairness kommen. Ist es fair, nur wenige Euro pro Stunde zu bezahlen? Das wird für die wenigsten VAs zutreffen, kommen wir gleich drauf. Aber die Antwort von mir lautet grundsätzlich ja, wenn es fair passiert. In vielen Ländern liegt der Stundenlohn bei deutlich unter 10 Euro, in einigen sogar unter 5 Euro pro Stunde. Und wir sind in der Lage, von uns aus gesehen, diesen Stundenlohn aufzurunden und somit mehr zu bezahlen, als jemand normalerweise dort in dem Land verdienen würde. Und damit entstehen attraktive Jobs und genau und gerade auch in ländlichen Regionen im Ausland, wo es sonst kaum Möglichkeiten gibt. Menschen müssen nicht mehr in die Großstadt ziehen, sondern können bei ihren Familien bleiben, von zu Hause aus arbeiten. Mehr Nachfrage nach Arbeitskräften hebt langfristig das gesamte Lohnniveau und es entstehen Steuereinnahmen vor Ort, weil Freelancer oder Agenturen ihre Lohnsteuer im Heimatland zahlen. Und das bedeutet, wenn du dich an die lokalen Konditionen hältst und fair bezahlst und gerne eben auch ein bisschen mehr als den Durchschnittslohn, dann profitierst nicht nur du, sondern eben auch die Gesellschaft vor Ort. Bevor euch also hier das Thema Ausbeutung in den Kopf kommt, würde ich vorschlagen, das Thema Win-Win zu nennen. Denn viele haben leider beim Thema Outsourcing das Bild von Ausbeutung im Kopf, aber die Realität ist hier genau das Gegenteil. Du sparst Kosten, kannst dein Business schneller skalieren. Gleichzeitig schaffst du wertvolle Jobs in Regionen, die sonst wenig Perspektive haben. Das Entscheidende ist deine Haltung. Wenn du deine Mitarbeiter respektvoll behandelst und überdurchschnittlich für ihre Verhältnisse bezahlst, dann bist du nicht Ausbeuter, sondern fairer Arbeitgeber. Geo-Arbitrage ist also kein Trick, um Mitarbeiter billig einzukaufen, sondern es ist eine globale Chance für Unternehmer, die ihre Kosten im Griff haben wollen und für Mitarbeiter, die dadurch bessere Jobs und mehr Lebensqualität bekommen. Jetzt aber nochmal der Überblick, was kostet grundsätzlich ein VA? Und wir beziehen uns da erstmal auf deutsche VA. die in Deutschland sitzen, die von Deutschland aus arbeiten, die aber nicht zwingend in München im Penthouse sitzen oder in Düsseldorf in einem Shared Office auf der Kö, sondern eben zu Hause. Und auch hier grundsätzlich theoretisch in ländlichen Regionen, in der Eifel, im Harz, im Erzgebirge, natürlich auch in jeder anderen Stadt. Auch die haben ja keine großen Mietkosten für ein super Büro und vereinbaren die Vorteile von zu Hause, Familie und Arbeit. Ab 30 Euro pro Stunde geht das in der Regel los. 30 Euro findet man kaum noch einen Generalisten. 35 bis 40 Euro ist durchaus üblich. Und dann kommen wir schon so langsam in die spezialisiertere Gegend, in die Expertengegend, die durchaus auch mal bei 50, 60, 70, im Einzelfall auch 100 und 120 Euro pro Stunde liegen können. Dann aber natürlich nur für sehr, sehr wenige Stunden und spezialisierte Einsätze. Das ist erstmal Deutschland. Dann gibt es, ich nenne das mal so als zweiten Fall, die Deutschen, die ins Ausland gehen. Ich habe zum Beispiel selber VAs auf Mallorca, Gran Canaria, Dubai, Bali und auch einige, die Weltenbummler sind, die gar kein festes Zuhause haben, Digital Nomads, wie man sie dann neudeutsch nennt. Die brauchen natürlich nicht die deutschen Abgaben und auch teilweise die deutschen Steuern nicht zu bezahlen. Wir kommen noch auf ein Thema Sozialabgaben und Co., weil da einer der größten Herausforderungen des Ganzen liegt. Und deshalb brauchen sie eben teilweise auch nicht die 30, 35, 40 Euro pro Stunde. Da bewegen wir uns manchmal im Bereich von 20 bis 30 Euro pro Stunde. Natürlich ist diejenige auch Unternehmer, Unternehmerin. Und insofern versucht sie möglicherweise trotzdem die deutschen Stundensätze dort durchzudrücken. Und dann haben wir eben diesen weiten Teil von VAs im Ausland in wirklich, ja, Niedriglohnländern. Ich habe eben schon ein paar genannt, ja, ob das die Philippinen sind, ob das Bali sind, ob das Indien ist, ob das Georgien, Rumänien und ähnliche sind. Ihr müsst natürlich eine Aufgabe haben, die für diese Menschen passt. Es gibt auch immer wieder deutschsprachige dort, die man findet, aber ihr müsst natürlich abklären, ob die euch dann wirklich weiterhelfen. Ich möchte nochmal betonen, das Bildungsniveau ist zwar nicht überall das gleiche, das bedeutet aber nicht, dass man in diesen Ländern nicht auch sehr qualifizierte Leute findet. Ich habe einen guten Mix aus VAs, sehr, sehr viele auf deutschem Niveau, die aber größtenteils im Ausland arbeiten, die auch Deutsche sind, die einfach ausgewandert sind, aber auch immer einen kleinen Anteil von VAs, von Generalisten, die kleinere Aufgaben erledigen zu einem ganz, ganz, ganz anderen Stundenlohn, sodass insgesamt eigentlich ein sehr, sehr vorteilhafter Mix dabei rauskommt. Nochmal die Betonung. Ihr bekommt eine Rechnung. Wir machen aber das nochmal extra mit der Abrechnung und wie man Arbeitszeiten auch vielleicht kontrollieren kann. Und mit dieser ist alles erledigt. Das heißt, das bedeutet, ihr braucht keine Arbeitsmittel zur Verfügung stellen, ihr braucht keinen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen, ihr braucht keine anteilige Miete für euer Büro zu kalkulieren, ihr braucht keine Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, erst recht keine Dienstwagen und Co. zur Verfügung zu stellen. Und jetzt kommt das in Anführungsstrichen Verrückte. Die sind auch nie krank. Und die gehen auch in der Regel nicht in den Urlaub. Denn in der Regel sind sie im Urlaub, sind an einem Ort, wo sie einfach sein möchten und arbeiten möchten und dort ihren Lebensunterhalt verdienen. Und krank, natürlich werden die krank, sind ja Menschen und keine Maschinen. Aber man merkt es nicht. Viele Selbstständige unter euch werden das wissen, die klassische Unternehmergrippe. Ne? Morgens ist sie im Anflug, man arbeitet nur bis mittags, legt sich ein paar Stündchen hin, macht abends das Notwendige. Und über Nacht schläft man sich gesund und am nächsten Tag ist man wieder fit. Und genauso geht es natürlich auch den virtuellen Assistenzen. Auch die sind selbstständig und es wird nur Zeit abgerechnet, wenn auch Zeit verkauft wird, sprich also, wenn gearbeitet wird. Ja, und deshalb ist die Krankheitsrate gen Null. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wann wir das letzte Mal im Gesamtunternehmen einen Ausfall wegen Krankheit hatten. Urlaub? Da eine meiner persönlichen Assistenzen hat vor einiger Zeit begonnen, nämlich vor 3 Jahren, genau, in den Osterferien in der ersten Woche Urlaub zu machen. Das ist ja jetzt nicht schlimm. Ja, ich habe sie dann gefragt, Dann nimmst du dein Handy mit, ne? Und der Computer. Und nee, Computer würde sie nicht mitnehmen. Ich so, ja, kein Problem, Hauptsache nimmst du das Handy mit, da kannst du ja auch alles erledigen. Nein, sie würde wirklich Urlaub machen in dieser Woche. Und da ich damals mit ihr sehr, sehr eng zusammengearbeitet habe, sie quasi, ja, meine nicht nur meine rechte Hand, sondern auch meine rechte Gehirnhälfte war, dachte ich so, oh, da ist jemand eine Woche nicht da. Ja, es gab zwei Lösungen. Das eine war die langfristige Lösung. Ich habe natürlich jemanden zusätzlich als Backup gesucht und habe jetzt zwei Assistenzen, die da synchron für mich arbeiten. Und die kurzfristige Lösung bestand darin, ich habe einfach auch Urlaub gemacht die Woche. Und es ist nichts passiert. Die Welt ist nicht untergegangen. Also, wenn du noch nie mit einem virtuellen Assistenten zusammengearbeitet hast, dann stellst du dir jetzt vielleicht die Frage, worin unterscheidet sich das eigentlich jetzt nochmal konkret von einem Mitarbeiter im Büro? Einen kleinen Teil habe ich schon angedeutet, wir gehen aber jetzt nochmal konkret durch die Vorteile und auch die möglichen Nachteile. Vorteile, erstmal Kostenvorteil. Hatten wir schon, keine Büroflächen, keine Arbeitsplätze, keine Nebenkosten, keinen Laptop, was du zur Verfügung stellst, vielleicht einen E-Mail-Zugang, vielleicht einen Voice-over-IP-Telefonzugang, kommen wir alles später noch drauf. Eine stabile Internetverbindung brauchen sie selber. So, dann hast du die lokalen Gehälter als Vorteil. Die Gehälter orientieren sich immer am Lebensstandard vor Ort und auch in Deutschland, Harz, Eifel, Erzgebirge ist möglicherweise günstiger als München oder Düsseldorf auf der Kö. Drittens, Flexibilität. Und das ist richtig cool, denn gerade Eltern profitieren. Sie können Beruf und Familie besser miteinander verbinden, weil sie eben nicht täglich pendeln oder starr von 9 bis 18 Uhr im Büro zu Hause sitzen müssen. Und wir haben sehr, sehr viele virtuelle Assistenzen, die gerade entweder in der Babypause oder nach der Babypause lieber zu Hause flexibel arbeiten wollen, als wieder zurück in den Job. Daraus erklärt sich auch, warum gibt es so viele richtig gute und gut ausgebildete virtuelle Assistenzen. Viertens, weniger pendeln. Ja, auch für die Mitarbeiter selbst ist es ein totaler Gewinn, ne? Keine Stunden im Stau oder in überfüllten Bahnen und Bussen. Und jetzt Nummer 5, ganz, ganz wichtiger Vorteil. Du bist nicht auf deinen lokalen Arbeitsmarkt beschränkt. Ob jetzt Social Media aus Manila, Buchhaltung aus Polen oder Projektkoordination aus Spanien. Du kannst weltweit rekrutieren. Und ich habe ja eben schon gesagt, wo ich überall virtuelle Assistenzen habe. Jetzt machen wir mal das Gegenbeispiel auf. Ich sitze im wunderschönen Bielefeld. Zweifellos eine der schönsten Städte Deutschlands, natürlich. Und jetzt suche ich jemanden für Immobilieninvestments Projektbegleitung. Ja. Wer wird sich da bewerben? Und jetzt sagt nicht, naja, weil du es bist, Markus, werden sich bei dir deutschlandweit die Leute bewerben. Ja, vielleicht. Danke dafür. Aber wir gehen jetzt mal vom Otto-Normal-Investor aus, der eben nicht bekannt ist über Social Media. Wo würden sich die Leute bewerben? Meines Erachtens in Bielefeld, ja. Kleiner Umkreis um Bielefeld, vielleicht. Junge, noch nicht so tief verwurzelte Menschen aus anderen Regionen, eventuell. Aber wäre ich in der Lage, das Megatalent aus Berlin, Hamburg oder München quasi abzuwerben und in meine Firma zu holen? Wahrscheinlich nicht. Die Ausnahmen bestätigen die Regel, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit würde noch nicht einmal die Stellenanzeige bei denen aufploppen. Also rekrutiere ich ausschließlich lokal und regional. Bei VAs bin ich eben nicht beschränkt. Ich rekrutiere weltweit. Ich suche mir die besten Talente auf der ganzen Welt, die bei mir arbeiten können. Und gerade bei den Experten schlägt sich das extrem nieder. Wie oft hatte ich schon jemanden, der einfach Sachen zigmal gemacht hat, der niemals auch nur wieder eine feste Anstellung irgendwo machen oder eingehen würde, der für Riesenkonzerne auf der einen Seite Projekte abwickelt und für mich eben auch mal ein kleines gemacht hat. Das ist wirklich ein mega Vorteil. Und für viele Menschen natürlich auch die Möglichkeit, völlig ortsunabhängig zu arbeiten. Also die digitalen Nomaden. Und am Ende des Tages heißt das für dich, motivierte Mitarbeiter, die bewusst im Remote-Job arbeiten. Nachteile. Gibt es die überhaupt? Ja, natürlich gibt es die, zumindest die gefühlten Nachteile. Ganz oben auf der Liste Kontrolle. Du kannst die Anwesenheit nicht prüfen. Du siehst nur Ergebnisse und musst lernen, nach Ergebnissen zu führen und nicht nach Anwesenheit. Ja, Wie macht man das Ganze? Das Ganze ist natürlich erstmal in einem selber als Auftraggeber. Wenn das Büro voll ist, und ich erinnere mich gerne an meine Konzernzeit, wo der Chef immer gesagt hat, wer hier vor 6 Uhr geht, hat eigentlich zu wenig zu tun. Also der hatte eher so Management bei Anwesenheit. Die Ergebnisse wurden auch noch in irgendeiner Art und Weise kontrolliert. Aber grundsätzlich war erstmal die Anwesenheit wichtig. Herausragende Ergebnisse mit 2 Stunden weniger Anwesenheit wären nicht honoriert worden. Und das ist leider in sehr, sehr vielen Firmen so und leider auch in vielen Köpfen so drin. Und das völlig loszulassen und zu sagen, was ist denn mit dem Mitarbeiter auf Bali mit der virtuellen Assistenz, der diejenige mit den Füßen im Pool und dem Laptop auf den Knien? Woher weiß ich denn, dass die nicht kurz zwischendurch die Arbeit unterbricht, erstmal 5 Runden im Pool dreht und dann weiterarbeitet und ich die 5 Runden im Pool dann auf meiner Rechnung habe? Ja, letztendlich weiß ich das nicht. Ich muss lernen, nach Ergebnissen zu führen. Und ich muss lernen, was ist mir ein Ergebnis wert. Bezüglich Abrechnung und Kontrolle kommen wir noch in einer anderen Folge darauf. Nummer 2, Zeitzonen. Mit einem Team in Europa, Asien und Amerika ist es natürlich super schwierig, gemeinsame Meetingzeiten zu finden. Wenn du also ein Global-Meeting, eine Mitarbeiterbesprechung ansetzen möchtest, ist das eine große Herausforderung. Gerade die Arbeitszeiten sind für mich aber tendenziell eher ein Vorteil. Natürlich kriege ich nicht alle zusammen an einen Tisch. Natürlich kann ich jetzt nicht zu einer bestimmten Uhrzeit einer VA in Amerika, wo es aber Nacht ist, irgendeine Anweisung sagen, die direkt ausgeführt ist. Sagen kann ich es schon, übermitteln, aber sie wird natürlich nicht ausgeführt in der Regel. Für mich sind das aber auch extreme Vorteile. Wir haben ganz, ganz stringent Dinge, die über Nacht erledigt werden können. Für uns über Nacht, für jemand anders tagsüber. Ich gebe euch ein Beispiel. In unserem möblierten Wohnen, also da, wo wir auch an Handwerker, Monteure, Airbnb und Co. vermieten, da sind wir darauf angewiesen, eine 24/7-Erreichbarkeit zu haben. Das habe ich auch in meinem letzten Buch so ein bisschen so beschrieben als Beispiel. Und jetzt könnten wir natürlich jemanden dafür bezahlen, Nachtschichten zu machen, analog zum Hotel. Ne? Der arme Kerl, die arme Frau, die in der Nacht dort rumsitzt, die ein oder andere Anreise noch hat, ein paar Nachfragen, ein paar durchs Hotel geisternde Gäste und ein paar extra Wünsche. Ja. Und er kriegt auch noch Überstunden bezahlt. Was natürlich auf der einen Seite schön ist, auf der anderen Seite total ineffizient. Und das nutze ich durch andere Arbeitszeiten. Wir haben eine 24/7-Erreichbarkeit durch unterschiedliche Zeitzonen. Da, wo bei uns nachts ist, ist woanders Tag. Und dann gehen die eben ans Telefon. Für die ganz normale Arbeitszeiten, bei uns nächtlicher Support. Also das kann auch große Vorteile haben. Das war schon früher im Konzern so, wo wir teilweise Unterlagen weggeschickt haben. Abends und am nächsten Morgen kam die tolle PowerPoint-Präsentation zurück, ja, von jemandem, für den das normale Arbeitszeit war. Das waren die Zeitzonen. Jetzt kommt eine Sache, soziale Komponente. Manchen Menschen fehlt der direkte Austausch im Büro, die Kaffeepause oder das schnelle Gespräch zwischendurch. Ihr seid im Büro mehr oder weniger alleine. Ich habe im Büro einen Mitarbeiter und insgesamt 53 VAs. Jetzt könnte ich die zwar alle kontaktieren und sagen, mir ist langweilig, wir müssen mal ein Mitarbeiter-Meeting machen. Mache ich natürlich nicht. Ich persönlich arbeite super gerne so. Das muss man aber auch wollen. Wenn ihr also ein Büro voller Menschen haben möchtet, denen ihr morgens die Hand schütteln könnt, wo ihr das große Büro zur Verfügung stellt und euch freut, dass so viele Menschen so froh und fröhlich miteinander arbeiten, wunderbar. Ich, ehrlich gesagt, finde es großartig, genau das nicht zu haben. Nicht gestört zu werden durch Leute, die durch die Tür kommen in mein Büro. Nicht zu sehen, wie am Kaffeeautomaten das Pläuschchen gehalten wird in der Arbeitszeit und gegebenenfalls auch nicht mal zu sehen, wie auf dem Computer dann doch privat gesurft und gebrowst wird, habe ich alles nicht. Muss man aber erstmal mit zurechtkommen. Also kann ein Nachteil sein, ich sehe es als Vorteil. Na, stell dir einfach mal 2 Szenen vor. Im Büro, die Mitarbeiter sitzen alle nebeneinander und du siehst, wer arbeitet, du gehst rüber, stellst eine Frage. Jetzt das gleiche Remote. Du siehst nur das Ergebnis im Projektmanagement-Tool oder du bekommst ein Update im wöchentlichen Call. Und genau das fühlt sich erstmal sehr, sehr ungewohnt an. Insbesondere, da du die virtuellen Assistenzen ja auch in der Regel nicht Vollzeit einstellst, sondern die nur ein paar Stunden in der Woche für dich arbeiten und dann für andere. Das heißt, du kannst die auch gar nicht immer anrufen. Die sind nicht immer für dich erreichbar. Und genau das zwingt dich als Unternehmer zu einer wichtigen Disziplin, nämlich klare Kommunikation und saubere Prozesse. Und da einfach auch mal als Spoiler, saubere Prozesse, damit bist du bestens gerüstet für das KI-Zeitalter. Wenn alles bei dir super strukturiert und organisiert ist, dann kannst du es im Zweifelsfall auch irgendwann, wenn du das möchtest, an eine KI übergeben, weil du ja eine Dokumentation und eine Struktur hast. Also, kleines Fazit zu diesem Kapitel. Remote-Mitarbeiter sind grundsätzlich kein Nachteil, sondern eine andere Art zu arbeiten. Du musst umdenken. Weniger Mikromanagement, mehr Vertrauen. Aber wenn du das schaffst, dann gewinnst du Kostenersparnis, flexiblere und zufriedenere Mitarbeiter und Zugang zu den besten Talenten weltweit. Wenn wir über virtuelle Assistenzen sprechen, dann geht es eben nicht nur um Tools, Prozesse und Kosten, sondern es geht vor allem um dein Mindset als Unternehmer. Und da möchte ich noch einmal mit dir durchgehen, denn viele scheitern an VAs und mit VAs nicht, weil die Assistenten schlecht sind, sondern weil sie selber nicht loslassen können. Sie klammern sich an jede Kleinigkeit, wollen jede E-Mail kontrollieren, jede Entscheidung selber treffen. Aber wenn du wachsen willst, dann musst du lernen, Verantwortung abzugeben. Weg vom "Ich mache alles selbst" hin zu "Ich konzentriere mich auf das, was wirklich Wert schafft und delegiere den Rest." Und das ist vielleicht die wichtigste Fähigkeit eines Unternehmers. Delegation. Frag dich bei jeder Aufgabe, muss ich das wirklich selber machen? Kann das nicht jemand anders übernehmen, wenn ich es einmal erkläre und dann weg zum VA? So trainierst du, loszulassen und baust dir nach und nach dein eigenes Remote-Team auf. Du kennst ja möglicherweise meine drei Lieblingsfragen, die ich ja sehr, sehr lang und ausführlich in meinem Buch 10x für Immobilieninvestoren erkläre, was übrigens nicht nur für Immobilieninvestoren ist, gerade der hintere Teil zum Umgang mit VAs, der ist für jeden Unternehmer wichtig. Meine drei Fragen lauten immer: Wer macht das jetzt eigentlich außer mir? Und damit gehe ich durch jeden Prozess gedanklich durch. Was wäre, wenn ich es nicht selber mache? Wie müsste der Prozess aussehen, damit es jemand anders machen kann? Zweitens, ich vergebe Dinge nur an Leute, die das besser machen als ich. Und die finde ich eben über die Suche nach virtuellen Assistenzen. Und dann kommt Punkt 3, ist es mir das wert? Und das hat mehrere Gründe, mehrere Richtungen. Einmal natürlich den monetären Wert. Ist es mir das wert, das zu bezahlen? Habe ich das Geld dafür, möchte ich das Geld ausgeben. Aber ist es mir das wert, ist auch eine emotionale Sache. Es gibt tatsächlich einige wenige Dinge in meinem Unternehmen, die könnte jemand anders machen. Vielleicht könnte die jemand anders auch besser machen. Ich mache sie trotzdem, weil ich sie machen möchte. Eine große Aufgabe, die das zum Beispiel betrifft und die ich jetzt das allererste Mal extern erledigen lasse, sind die Sofagespräche mit den Mietern nach dem Kauf eines neuen Wohnhauses. Das habe ich immer selber gemacht. Jahrzehntelang, kann man tatsächlich sagen. Und ich glaube, ich mache das sehr gut. Und jetzt mache ich es zum ersten Mal über einen externen Dienstleister und bin sehr, sehr gespannt darauf, ob diejenigen es besser machen als ich. Schauen wir mal. Was sind typische Fehler beim Start mit VAs? Und wir sind jetzt immer noch so ein bisschen beim Thema Mindset. Zu viel auf einmal abgeben. Also starte lieber mit kleinen, klar definierten Aufgaben und nicht, hier ist der ganze Kram, den ich nicht mehr machen möchte, erledige das. Denn ihr müsst ja erstmal eine Zusammenarbeit entwickeln. Zweitens, keine klaren Anleitungen geben. Ja? Virtuelle Assistenzen sind keine Gedankenleser. Je präziser deine Briefings sind, desto besser werden die Ergebnisse. Und drittens, keine Geduld haben. Auch ein VA braucht Einarbeitung. Komischerweise, wann immer ich mit Teilnehmern und auch Freunden darüber spreche, die VAs ausprobieren, die sagen mir schon nach 2 Wochen, nee, das funktioniert alles nicht. ein Mitarbeiter, den man einstellt, fest einstellt, 40 Stunden pro Woche, im Gegensatz zu einem VA, der vielleicht 5 oder 10 Stunden pro Woche, vielleicht auch deutlich weniger arbeitet. Ja, dem Mitarbeiter, dem gibt man monatelang Zeit. Ja, der ist noch neu, den führen wir vorsichtig an die Aufgabe ran, der kann sich mal hier hinsetzen, da hinsetzen. Das mal in Stunden hochgerechnet, könnte man einen VA wahrscheinlich deutlich über ein halbes Jahr in Anführungsstrichen einarbeiten, bevor man die Ergebnisse erwarten dürfte. Und komischerweise, dieses Gefühl, ja, den kann ich ja nicht kontrollieren und der macht das bestimmt nicht gut, weil der das nicht richtig macht, das ist, weil er sich nicht kümmert, ja, das ist übergroß. Macht euch das bewusst. Ja? Jeder VA braucht Einarbeitung. Es ist ein Mitarbeiter, kein Zauberer. Ich erinnere mich gerne an einen Teilnehmer, der mir mal gesagt hat, Markus, ich habe jetzt alles probiert, aber meine VAs, 3 Stück habe ich nacheinander probiert, die waren alle schlecht. Das ist nichts für mich. Und als ich dann nachgefragt habe, stellte sich raus, er hatte den VAs einfach nur seine komplette Mail-Inbox weitergeleitet und die Anweisung war, räum das auf, kümmere dich. Keine weitere Anleitung, keine Regel, nichts. Und das Ergebnis war Chaos. Aber nicht, weil der VA unfähig war, sondern weil die Führung, aber vor allem die Zielrichtung fehlte. Wir haben uns das Ergebnis dann mal angeguckt und ich sage, Mensch, das sieht alles total aufgeräumt aus, sagt er. Ja, aber ich finde nichts wieder. Also im Grunde genommen hat der VA schon eine sehr gute Leistung erbracht, Unterordner angelegt, Sachen sortiert. Das E-Mail-Postfach war nahe Inbox Zero, aber er konnte nichts damit anfangen, weil er natürlich keine Struktur vorgegeben hat. Also, ein VA ist immer nur so stark wie dein Briefing. Und damit machen wir nochmal ein kleines Fazit und eine Zusammenfassung von dieser ersten Folge. Also, Teil 1. Ein virtueller Assistent ist ein ortsunabhängiger Mitarbeiter, entweder ein Experte oder ein Generalist. Über Geo-Arbitrage kannst du weltweite Lohnunterschiede wahrnehmen, aber wenn, dann fair und im Win-Win. Remote-Arbeit bringt enorme Vorteile, erfordert aber ein sehr klares Leadership und dein Mindset entscheidet, ob du mit VAs wirklich erfolgreich wirst. Und in Teil 2, nächste Woche steigen wir dann in die Praxis ein. Wo findest du die richtigen VAs? Welche Interviewfragen helfen dir, die besten Kandidaten zu erkennen, so als Schritt-für-Schritt-Anleitung? Wie gestaltest du Arbeitsverträge inklusive den Themen Datenschutz, Fairness und ein paar Special Effects, die du vermeiden solltest? Wir gehen also vom Warum in das Wie. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie mit jemandem, der gerade dabei ist, sein Business zu skalieren oder darüber nachdenkt, erste Aufgaben abzugeben oder der Aufgaben abgeben sollte, aber keine Lösung dafür hat. Und schreib mir auch gerne auf Instagram oder hier unter die Folgen, was wäre die erste Aufgabe, die du an einen VA delegieren würdest und besonders wichtig, was hast du für Fragen und Wünsche zu den weiteren Folgen? Der Name dieses Podcasts lautet Erfolg ist kein Glück, aber denk auch immer daran, heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.